ARD. Eine Spur zur Magie, ja eine magische Fährte, lagert in der Domstiftsbibliothek Merseburg. Heidnische Beschwörungsformeln auf Pergament festgehalten und vor mehr als 1000 Jahren von einem Mönch niedergeschrieben. Die Merseburger Zaubersprüche. Sie belegen die Anrufung germanischer Gottheiten und sind in ihrer Überlieferungssituation einzigartig. Seit der Veröffentlichung vor gut 200 Jahren rätselt die Wissenschaft über Klang, Poesie und vielleicht auch Magie der ältesten deutschen Dichtung.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Du bringst mir ein ganz tolles Thema mit und zwar Zaubersprüche. Das finde ich natürlich wunderbar.
Genau. Aires sasun idisi, sasun heradora.
Oh, müssen wir jetzt Angst haben?
Nee, als ich den Auftrag kriegte, darüber was zu machen, dachte ich, toll. Und da ist mir sofort diese Zeile eingefallen. Und da dachte ich, ist ja seltsam. Das hast du vor 40 Jahren in einer Vorlesung gehört. Und du hast die noch im Kopf. Während Wahnsinn. Andere Sachen aus dieser Zeit, weiß ich was, ein Text von Walter von der Vogelweide, ein Lied, hätte ich jetzt nicht so ad hoc zitieren können. Aber die Zeile hat sich mir irgendwie eingebrannt.
Und das auch noch quasi in einer Sprache, zu der wir ja gar nicht mehr wirklich eine Verbindung haben, spricht dann vielleicht schon wieder für diesen Zauberspruch. Oder man kann es ja auch anders nennen, Beschwörungsformeln.
Ja, ja, also der hat auf jeden Fall was Magisches. Das kann nur Zauberei sein, dass ich mir das 40 Jahre lang gemerkt habe.
Es ist ja auch wirklich einmal historisch auch spannend, also für die Literatur auch sehr interessant. Vielleicht für alle die, die das gar nicht so gut kennen, die Merseburger Zaubersprüche. Die sind ja aufbewahrt, Merseburger Domstift in der Bibliothek. Wie war das für dich? Konntest du an das Original rankommen?
Nein, 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 natürlich nicht. Die Zeiten sind vorbei, dass man das Original einfach einem Besucher so präsentiert. Es gibt ein Faksimile schon seit Jahrzehnten. Und das ist so ungefähr seit 20 Jahren hat es ein eigenes Gewölbe, einen eigenen Raum im Dom. Und man geht dann eine Treppe runter, also unten. Und dann ist da drinnen nur eine Vitrine, in der die Merseburger Zaubersprüche liegen. Also dieser Kodizee, der Pergamentkodizee, aufgeschlagen. Und da kann man dann die beiden Merseburger Zaubersprüche lesen, wenn man die karolinischen Minuskel beherrscht.
Okay, du hast gesagt, es war jetzt nur eins da quasi von aufgeschlagen. Also es ist kein, ich sag jetzt mal, kein Buch mit Zaubersprüchen, so wie es man ja auch aus der Popkultur so ein bisschen kennt, nicht wahr?
Nee, ein Buch ist es nicht, sondern es war eine Handschrift mit christlichen Texten. Und da sind da drinnen die beiden Zaubersprüche. Und die liegen schon aufgeschlagen da und man kann sie lesen. Aber wie gesagt, es sind karolinische Minuskel, die kann man eigentlich kaum lesen, das ist viel raten. Und dann ist ja noch die Sprachverständlichkeit. Althochdeutsch kann ja kaum jemand. Eindrucksvoller ist es, wenn man im Rahmen einer Führung dort ist und sie dann gesprochen hört.
Oh, sehr schön. Und konntest du das dann auch aufzeichnen, wie man das dann richtig ausspricht?
Ja, ich habe meine Gesprächspartner gefragt. Ich habe auch verschiedene Aufnahmen. Unter anderem eine, und da bin ich ganz glücklich, und ich muss mal das Deutsche Rundfunkarchiv loben an dieser Stelle. Einer meiner Gesprächspartner sagt, es gibt einen großen Sprecher des Althochdeutschen, Eduard Sievers, vor 100 Jahren Professor in Leipzig. Und siehe da, im Rundfunkarchiv gibt es eine Aufnahme von den Merseburger Zaubersprüchen, die er spricht. Wir werden es nachher hören, ist auch deutlich zu hören, dass die Aufnahme 100 Jahre alt ist. Aber das ist schon eindrucksvoll, wie er die spricht.
Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt ist ja wirklich eine Weltgeschichte, wo es auch mal eine Reise durch die Zeit ist. Denn die Zaubersprüche sind ja vor 1000 Jahren erstmal niedergeschrieben worden, aber wahrscheinlich sogar viel älter. Und du bist wirklich jetzt für dein Feature durch diese Zeit gereist. Und wir kommen ja noch so ein bisschen in die Zeit von den Gebrüder Grimm, wo sie dann wiederentdeckt werden vor rund 200 Jahren.
Ja, genau, da sind sie wiederentdeckt worden. Und es war sofort klar, das ist eine Sensation. Das ist was ganz Wichtiges. Also Jakob Grimm hat das sofort erkannt, sie dann auch ganz schnell publiziert. Und seither gehören sie eigentlich zum deutschen Kulturerbe.
Tja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Musik. saß und Herra, du Herr. Summa habtepti don, summa herrile sidun, summa glu.
Sie fesseln die Zuhörer noch immer. Schlagen sie auch nach über 1000 Jahren noch in ihren Bann. Etwa 70 Wörter in einem uns heute unverständlichen Idiom.
Die Merseburger Zaubersprüche sind deswegen besonders, weil sie sich in vielerlei Hinsicht von anderen althochdeutschen Zaubersprüchen unterscheiden.
Wolfgang Beck. Der Philologe von der Uni Jena hat über die Merseburger Zaubersprüche promoviert.
Sie sind die einzigen, die heidnische Götternamen überliefern. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in höherem Maße rhetorisch, stilistisch durchgearbeitet sind als andere Zaubersprüche aus dieser Zeit. Sie sind in germanischen Stabreimen verfasst worden. Sie sind mehr oder weniger das Ideal eines mittelalterlichen Zauberspruchs.
Etwa 20 frühmittelalterliche Zaubersprüche sind überliefert. Sie sollen Bienen am Schwärmen hindern, Würmer aus Eingeweiden vertreiben, Blutungen stoppen, Hunde vor Wölfen und Menschen vor Hagel schützen oder, wie der zweite Zauberspruch aus Merseburg, ein Pferd heilen.
Vollende wurdan, furun si holza. Dova demo balderes folon sin furs berenkit.
Fohl und Wodan begaben sich in den Wald. Da wurde dem Fohlen Balders der Fuß verrenkt. Da besangen ihn Sintgund und Sunna, ihre Schwester. Da besangen ihn Frija und Folla, ihre Schwester. Da besang ihn Wodan, so gut er es verstand. Wenn Knochenrenkung, wenn Blutrenkung, wenn Gelenkrenkung, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, so seien sie zusammengefügt.
Ben zi bena, blur zi blurda, lied zi geliden, so se gelimida sin.
Hier können wir die Macht der magischen Worte eigentlich spüren. Das ist sehr rhythmisch aufgebaut, also 2x3 gliedrig ist diese Besprechung.
Aletta Leipold vom Althochdeutschen Wörterbuch der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
Hier sieht man schön den alten magischen Zugriff der Benennung der Körperteile von innen nach außen, also Knochen, Blutgefäße und am Ende das Muskelfleisch drumherum. So funktioniert das in alter magischer Tradition.
Noch zauberhafter geht es im ersten der Merseburger Zaubersprüche zu. Da werden Heere aufgehalten und Gefangene von ihren Fesseln befreit.
Iris Sarzun Idisi. Saßen Hera Duude.
Einst saßen Idisi, saßen auf den Kriegerscharen. Einige fesselten einen Gefangenen, einige hemmten die Heere, einige zertrennten scharfe Fesseln. Entspringe den Fesseln, entfahre den Feinden.
Inspringt Haftbandun, Inwa Vigandun.
Heere aufzuhalten, Fesseln aus der Ferne zu lösen, es kommt uns heute sehr absurd vor. Doch solche Fessellösezauber halten sich auf Amuletten bis ins 16. Jahrhundert. Und selbst ein Mann wie der englische Heilige und Kirchengeschichtsschreiber Beda Venerabilis erzählt von ihnen. Doch die Merseburger Zaubersprüche sind heidnisch, sind germanischen Ursprungs. Stehen aber nicht auf einem Runenstein, sondern in einer christlichen Handschrift.
Also wir wissen vom Befund der Handschrift her, dass es sich um eine mehrlagige Handschrift handelt mit verschiedenen Texten für die Heilige Messe, für die Liturgie, die also ganz zentral waren, um eben das Leben an einer Kathedralkirche liturgisch beleben zu können.
Markus Kottin, Leiter der Domstiftsbibliothek Merseburg.
Und auf ein freiem Vorsatzblatt einer Lage sind eben diese Zaubersprüche eingetragen worden. Das heißt, sie sind nicht ursprünglich Bestandteil der Handschrift gewesen. Das sieht man auch an dem Pergamentblatt, das schon sehr stark abgerieben war, ehe die Zaubersprüche eingetragen wurden.
1004 lässt König Heinrich II. Das Bistum erneut gründen, nachdem es unter seinem Vater aufgelöst wurde. Für den Dom erbittet er Handschriften aus verschiedenen Klöstern. Die Mönche in Fulda stellen eilends ein Buch zusammen, binden einfach Pergamente verschiedener Größe und ganz unterschiedlicher Themen zusammen. Anleitungen für die Messe, Formeln für die Sakramente, Psalmen und Gebete. Und mittendrin die beiden Zaubersprüche.
Es stellte offenbar, obwohl es ein heidnischer Text war, auch keine Störung dar, sondern man hat eben diesen Text offenbar durchaus noch im Gebrauch gewusst. Also man kannte ihn noch und erhielt ihn der Aufzeichnung verwehrt.
Und doch, warum schreibt ein Mönch einen Spruch in der Volkssprache in ein Buch, das sonst christliche Texte auf Latein enthält? Eine Frage, die seit der Entdeckung der Zaubersprüche die Wissenschaftler umtreibt. Doch einen Widerspruch zwischen Zauberspruch und christlichen Texten zu sehen, führe nicht weiter, meint Wolfgang Beck.
Religionsphänomenologisch gesehen unterscheidet sich ein heidnischer Zauberspruch von einem christlichen Segensspruch natürlich nicht, weil man mit beiden Formen, mit einem heidnischen Zauberspruch, eine Veränderung der Wirklichkeit bezwecken möchte und mit einem christlichen Segensspruch möchte man das auch.
Außerdem gibt es schriftliche Überlieferungen nur im christlichen Kontext. Nur ganz wenige Menschen können schreiben, meist Kleriker, das Pergament ist teuer. Nicht-christliche Texte geraten nur aufs Pergament, wenn irgendwo noch was frei ist. Das berühmte Hildebrandslied ist auf das erste und letzte Blatt einer christlichen Handschrift geschrieben. Auch im Merseburger Kodex finden sich noch einige Zeilen eines Gebetes und ein Taufgelöbnis auf Althochdeutsch, weiß dessen heutiger Hüter Markus Kottin.
Das fränkische Taufgelöbnis, eben ein Teil des Taufformulars in der Volkssprache. Das heißt, der Täufling, der erwachsen ist, der also erst missioniert wird, der muss seinem Unglauben absagen. Und das wird in einem Frage- und Antwortspiel gemacht zwischen dem Priester und dem Täufling. Also diese ganz stark schriftliche Kultur des Christentums, die muss sich eben mit dem Unglauben, den sie vorfindet, auseinandersetzen.
Dass mit dem Taufgelöbnis ein Kernelement des christlichen Glaubens in der Volkssprache niedergeschrieben wird, zeigt, allzu fest ist das Christentum noch nicht verankert. Und es ist ein Indiz, wann die Zaubersprüche entstanden sind.
Man muss ein bisschen spekulieren. Also ich würde so weit gehen, dass ich die Merseburger Zaubersprüche in ihrem Entstehungszusammenhang in den Kontext der Missionierung stelle, dass man also gerade in Zeiten, wo es um Religionswechsel geht, sich der alten religiösen Traditionen verstärkt bewusst wird und da möglicherweise diese Dinge dann auch versucht zu konservieren.
Das wäre das 8. Jahrhundert, als Bonifatius die Franken missionierte. Es gibt aber auch Forscher, die sehen in ihnen Zeugnisse einer viel älteren indogermanischen Dichtersprache, weil es in der indischen Atharvaveda ähnliche Beschwörungen gibt. Auf Pergament gebannt sind die magischen Worte im Kloster Fulda in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, wobei sie da von einer älteren Handschrift abgeschrieben wurden.
Die Frage ist jetzt, wie man dieses Interesse genau begründen könnte. Es gibt die Möglichkeit, das sozusagen rein antiquarisch zu erklären. Man kann aber auch andere Interessenszusammenhänge konstruieren. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass derjenige, der diese Sprüche aufgezeichnet hat, daran geglaubt hat, dass diese Sprüche funktionieren und er sie deswegen aufgeschrieben hat.
Ist der Schreiber also gar kein überzeugter Christ, sondern in Wahrheit trotz Klosterlebens ein germanischer Heide? Schreibt er die Zaubersprüche als skurrile Mythen aus der Vorzeit nieder oder weil er an ihre Wirksamkeit glaubt?
diese alten Heilsprüche sind ja nie zum Aufschreiben gedacht gewesen, sondern das sind mündliche Traditionen, die dahinter stehen, die von Generation zu Generation vielleicht weitergegeben worden sind. Und irgendwann wandern sie randständig in die Kodizes, wie jetzt im Falle unserer Merseburger Zaubersprüche, auf freie Stellen, auf dem Pergament. Da wurden sie aufgeschrieben, vielleicht weil man an ihre Wirksamkeit noch glaubte. Vielleicht auch im Falle der Merseburger Zaubersprüche, weil man die als Missionsmaterial zur Verfügung stellen wollte. Oder aber, weil sie eben schon genauso unbedenklich waren wie die Beschäftigung mit der antiken Literatur, die ja zum Curriculum der Mönche gehört hat. Also gibt es verschiedene Gründe.
Das Schema solcher Zaubersprüche ist immer gleich. Erst wird die Situation beschrieben, also ein Pferd verletzt sich, ein Heer macht Gefangene, dann folgt der eigentliche Zauberspruch. Besonders der zweite Zauberspruch hat es Aletta Leipold angetan, denn in seiner Vorgeschichte werden gleich 7 Götter genannt.
Dobigulin Sintgund, Sunna era Swista, Dubigulin Fria, Voller era Swista, Dubigulin Wurdan, Sohe Vola Konda.
Davon sind 4 in der skandinavischen Mythologie bekannt. Anders als im hohen Norden kennt man im Kontinentalgermanischen eben sehr wenig mythologische Versatzstücke und man hat hier auch sehr wenig Götternamen belegt.
Der Wotan in den Wald begleitende Fohl wird nur hier erwähnt. Ebenso Sintgund und Sunna. Wofür sie stehen, wird seit der Entdeckung der Zaubersprüche heftig diskutiert. Ist Sunna eine Sonnengöttin und Sintgund verkörpert den Mond? Sind es gar keine Göttinnen, sondern nur Begleiterinnen der Göttinnen Fria und Volla? Walküren vielleicht? Ist Sintgund die Schwester der Sunna? Fragen über Fragen, Rätsel über Rätsel.
Die gehören zu den ältesten Denkmälern unserer sprachlichen Frühgeschichte. Wir haben in den Zaubersprüchen sehr viel archaisches Wortgut. Das macht ihre Besonderheit aus. Das sind sogenannte Hapax Legomena, also Wörter, die nur hier belegt sind in diesem Text. Deshalb sind die für uns so wichtig, für die Altgermanistik so wichtig, weil es eben Wortgut ist, das nur hier belegt ist. Aber es ist auf der anderen Seite eben wahnsinnig schwer zu interpretieren und einzuordnen.
Und ist Fohl ein Gott oder ist damit ein Fohlen gemeint? Wer sind die Idisi aus dem ersten Merseburger Zauberspruch?
Eris sasun Idisi, sasun heradurder.
Bei den Idisi aus dem ersten Merseburger Zauberspruch haben wir das Glück, dass das althochdeutsche Wort Idis auch in anderen Texten überliefert ist. Man kann das ganz basal runterbrechen und sagen, die Idisi sind verehrungswürdige Frauen. Das ist etwas, was man in den Zaubersprüchen nicht unbedingt möchte, sozusagen, weil man möchte da gerne irgendwelche göttlichen Instanzen haben. Und dann geht die Spekuliererei leider eben auch ein bisschen los. Dann versucht man, sich die Etymologie zurechtzurücken. Dann versucht man bei den Idisi zum Beispiel an die nordgermanischen Disir zu denken, die so halbgöttliche Figuren sind. Das funktioniert aber etymologisch nicht.
Jakob Grimm übersetzt Idisi mit Nymphen. Andere Forscher deuten sie als Walküren oder Matronen. Wolfgang Beck hat sich in seiner Dissertation für die verehrungswürdigen Frauen entschieden. Im Heliant, einer Anfang des 9. Jahrhunderts niedergeschriebenen Erzählung des Lebens des Heilands, werden Maria, Elisabeth und Maria Magdalena als Idisi bezeichnet. Viele Wörter der Zaubersprüche sind mehrdeutig, lassen sich nicht einfach ins heutige Deutsch übertragen. Und doch faszinieren die Zaubersprüche nicht nur Philologen, Theologen und Historiker seit ihrer Entdeckung 1841 durch den Historiker Georg Weitz und der Erstveröffentlichung durch Jakob Grimm.
Also für Jakob Grimm war das eine ganz, ganz große Freude, das zu erfahren. Weitz schildert das dann auch später, dass er fast Freudensprünge getan hätte, als er das gelesen hatte. Und als Jakob Grimm sich dann damit befasst, da schildert er das ja auch so, dass es also keine Bibliothek gäbe, die der Merseburger Domstiftsbibliothek etwas Vergleichbares zur Seite stellen könne. Das wäre einmalig, weil es eben für die Sprachgeschichte von so großem Wert wäre und nicht nur für die Sprachgeschichte, sondern auch für die Mythologie der Germanen. Beides hat ihn ja ganz stark befasst. Und Jakob Grimm ist zu dieser Zeit in die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin aufgenommen worden und hat eben dieses Thema, das Thema der erstmaligen Vorstellung der Merseburger Gedichte, wie er sie genannt hat, zum Thema seiner Antrittsvorlesung gewählt. Und das war schon im Februar 1842. Also, wenn man so will, er hat das sehr, sehr schnell verarbeitet und dann schließlich auch zum Druck gebracht.
Und seither finden sich die Merseburger Zaubersprüche in unzähligen Gedichtbänden und Lesebüchern, werden immer neu übersetzt, neu gedeutet und brennen sich mit ihrem Rhythmus, ihrem geheimnisvollen Klang tief ins Gedächtnis. Ältere Besucher, so erlebt es Domstiftsbibliothekar Markus Kottin immer wieder, können zumindest die Anfangszeilen rezitieren. Und Jüngere kennen die Vertonungen durch Mittelalterbands wie Augenweide oder In Extremo.
Vollende Wodan, vorum sie holza, du Artemo balderes, voll uns in Fußbieren gibt.
Zum einen hat Magie immer eine Wirkung auf die Menschen, also das Magische, das Zaubern, was sich damit verbindet. Das interessiert die Leute natürlich unheimlich. Also man hat ja in einem Alltag, der ja zunehmend auch von Technik beherrscht wird, in einem Alltag, der zunehmend auch mit Problemen konfrontiert wird, die zuweilen unlösbar scheinen, hat Magie offenbar immer noch so eine Art Auswegcharakter, möchte ich mal sagen. Also dieser Klang, die Reime, die das enthält, das spricht immer wieder Menschen an und dahinter steht eben eine magische Welt, steht eine Götterwelt, die offenbar sehr, sehr anregend ist bis heute.
Zauberhaft, gar mystisch oder verwunschen wird heute wohl niemand die Gegend um Merseburg nennen. Kaiser Heinrich würde den Weg von seinen Pfalzen in Memleben und Tilleda nach Merseburg kaum noch finden. Bischof Tietmar seine Stadt nicht wiedererkennen. Wiesen und Weiden wichen Tagebaulöchern. Wo Wälder waren, wuchsen die Chemieparks von Leuna und Bitterfeld.
Und das bewegt die Menschen, ja, etwas nach Heilung, Ausgleich mit der Natur zu suchen. Das ist also nichts Esoterisches, sondern beispielsweise Josef Roth, der eben in Briefen schreibt, dass er hier eben also zum einen der Naturzerstörung begegnet durch die Tagebaue, durch die Großindustrie, aber zum anderen eben auch der Heilung begegnet durch die Merseburger Zaubersprüche. Und das ist so ein typischer Wesenszug auch der Rezeption, der sich dann durchaus bis in die DDR-Zeit auch hineinzieht, wo man als hier in Merseburg natürlich wieder große Veränderungen mit der sogenannten sozialistischen Rekonstruktion vorkommen, auch wieder die Zaubersprüche thematisiert, indem man sagt, was ist denn der Zauber, was sind die Zaubersprüche unserer Tage? Und man meint die damals zu erkennen in den Rufen der Baggerführer, die hier die Altstadt oder deren Reste abreißen, aber natürlich auch der Baggerführer, die etwas Neues aufrichten. Man meint die zu hören auf den Ratsversammlungen, wo beschlossen wird, dass Neubaublöcke aufgestellt werden und sieht eben diesen Zauber ja sozusagen als Aufbruch auch der modernen sozialistischen Gesellschaft, die sich auch in den Innenstädten widerspiegeln soll. Das ist ganz interessant, also dass das jeweils zum einen als heilend, aber eben als auch als Aufbruch gesehen wird. Und das geht im Grunde die Rezeption bis heute. Es gibt Kinderbücher, bei denen die Zaubersprüche eine Rolle spielen oder wenigstens einer, wo ja eine ganze Welt, die stillzustehen droht, wieder in Gang gesetzt wird durch den Merseburger Zauberspruch, also entspring Haftbandun, in war Wigandun, also entspringe den Haftbanden, entfache den Feinden. diese Befreiung, die kann man ja für ganz viel anwenden. Und das wird also ganz, ganz häufig auch heute noch rezipiert und sehr, sehr gern rezipiert.
Vielleicht hilft es ja wirklich, in Krisenzeiten sich an diesen Zauberspruch zu halten, um sich aus gedanklichen Fesseln zu befreien und neue Wege zu finden.
Iris Sazun Idisi Sazun Heraduude Sumahaft Heftidun Sumaherletzidun Sumatlubudun Umbi Kunabidi Inspringthaft Bandun Inwa Vigandun.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Als die Deutschen noch an Wotan glaubten, die Merseburger Zaubersprüche. Charlie, es liegt Magie in der Luft.
Ja, auf jeden Fall. Die haben mit dem Rhythmus und allen, wenn man die gehört, das hat mich dann auch wirklich mal richtig getroffen.
Das ist, ich finde, und dann auch noch, wenn etwas aus so einer sehr, sehr alten Zeit vor so vielen, also quasi vor über tausend Jahren, das ist auch, das greift wirklich an sowas, ja, Archaisches, an so ein Fundament irgendwie, auf dem wir stehen. Ich weiß auch nicht, ich finde sowas immer sehr, sehr interessant und spannend, wirklich.
Und auf der anderen Seite ist mir dann aufgegangen, eigentlich hat sich ja nichts geändert, ne? Also, wir treiben ja heute in der Medizin noch oft genug Magie.
Genau, genau.
Also, wer kennt das nicht so? Heile, heile Segen, 7 Tage Regen, 7 Tage Sonnenschein, alles wird wieder heile sein. So als Spruch, um Kinder zu trösten nach dem Sturz oder einen gequetschten Finger oder ähnliches.
Ja, dann haben wir sowieso ja den Placebo-Effekt ja auch,
genau.
Nicht wahr?
Homöopathie, ne, ist ja auch nichts anderes als...
Wo da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander und vielleicht jetzt nochmal ein
sicher.
Paar Leute zu.
Aber wenn man die... Wenn man es pharmakologisch sieht, bei den Verdünnungen, ohne Glauben ist nichts. Das ist ja auch uralt. Also heute weiß man es von der Placebo-Forschung wieder. Aber auch schon in der Zeit war das einfach klar, im Arzt oder Medizinmann oder Schaman oder wie immer man die bezeichnen will, ohne einen Zauberspruch kann Medizin nicht wirken. Mhm. Also ganz interessant, im Zuge meiner Recherchen habe ich dann noch gefunden, Platon zum Beispiel, der große griechische Denker, der hat gesagt, ich zitiere das jetzt mal, zur Arznei gehört auch ein Zauberspruch. Wenn man den zugleich spricht, indem man das Blatt, also irgendein Pflanzenblatt, gebraucht, macht das Mittel ganz und gar gesund. Ohne den Spruch aber ist das Blatt zu nichts Nutz.
Ah.
Also das war irgendwie klar. Und heute weiß man ja, also der Glaube, dass ein Medikament hilft, ist mindestens so wichtig wie die eigentliche pharmakologische Wirkung des Medikaments. Also in der Hinsicht sind wir gar nicht so viel weitergekommen, ne?
Oder es ist einfach auch ein Teil vom Menschsein, von der Gesellschaft oder einer Kultur.
Ja, das ist ja natürlich ganz viel, wenn man sich anguckt, Schamanen oder sowas. Mhm. Da ist ja ganz viel, das über, was ja nicht pharmakologisch passiert, sondern mit im Ritus und mit Beschwörungen oder irgendwas. Also das funktioniert schon. Der Mensch ist schon so, er muss an was glauben und dann kann er auch gesund werden.
Mhm.
Umgedreht weiß man ja auch, es gibt ja auch das Gegenteil zum Placebo, Nocebo. Man kann sich auch krank denken.
Mhm, genau. Und es ist auch immer sehr, sag ich mal, das passende Mittel, quasi so einen Spruch zu verbinden mit natürlich einem Wissen, nicht wahr? Das passt ja auch immer zusammen. Obwohl,
ja.
Wenn wir mal wieder zu den Merseburger Zaubersprüchen kommen, da ging es ja nicht immer nur ums Heilen.
Das ist noch die Frage. Also der erste wird ja gängig als Fessellösezauber gedeutet.
Mhm.
Aber es gibt ein paar Wissenschaftler, die deuten ihn als medizinischen Zauber. Und zwar Epilepsie eventuell, also weil man da ja so krampft, als ob man auch gefesselt ist. Ne?
Mhm. Ach so, ja.
Andere sagen, ist eigentlich für die Geburtshilfe.
Oh.
Weil man muss ja auch dann irgendwann mal loslassen.
Die Fesseln das Kind, quasi.
Das Kind loslassen, die Fesseln, das Kind rauskommt. Dass es in dieser Richtung ist, aber gängig ist eigentlich, dass es ein Fessellösezauber ist. Die anderen Deutungen, die medizinischen Deutungen kommen eben, weil er damit einzigartig ist. Also es gibt sowas nicht sonst nochmal, so ein Fessellösezauber.
Mhm.
Und man sucht natürlich immer nach Erklärungen, warum ist das so?
Und ich meine, das sind natürlich Sachen, die wurden niedergeschrieben. Aber es ist ja, wie du ja auch gesagt hast, eigentlich noch viel älter und dann auch vor allen Dingen mündlich übertragen. Aber das wurde ja viel länger noch genutzt, aktiv.
Also solche Zaubersprüche finden sich dann noch ganz viele im Althochdeutschen und dann geht es weiter ins Mittelhochdeutsche, also gerade Pferdezauber, Da haben mir meine Gesprächspartner gesagt, die ging noch bis ins 19. Jahrhundert.
Wow.
Es gibt ungefähr 20, glaube ich, auf Althochdeutsch. Und im Mittelhochdeutsch, also dann spätere Jahrhunderte, da wird es dann fast uferlos. Da gibt es einige hundert Zauberer.
Oh, wow.
Also das sind ganz, ganz viele. Das ist weit verbreitet auch. Also es gibt auch einen Pariser, es gibt einen vatikanischen Pferdesegen. Also das ist nicht bloß eine Frage unserer Vorfahren, sagen die hier waren, sondern das ist in ganz Europa. Auch wenig verwunderlich, weil das Pferd ist nun mal ein ganz, ganz wichtiger Transportmittel. Es war auch wertvoll.
Mhm.
Und wenn dem was passiert ist, dann hat man natürlich alles Mögliche gemacht, damit das Pferd wieder gesund wird.
Ja, und ich meine, wir wissen ja auch alle, wenn sich so ein Pferd verletzt, wir alle, die sich mit Pferden auskennen, wissen natürlich, ja, wie schnell auch so ein Pferd, dadurch, dass es ja auch ein Fluchttier ist, wenn sich's verletzt, wie schnell das dann auch wirklich tödlich oder ja schwerwiegend sein kann. Und es gibt natürlich aber auch dieses Empathische, dieses empathisches Verbinden zum Pferd, was man auch nicht vergessen darf, glaube ich. Magische.
Ja, es gibt auch Tierärzte, die sich damit befasst haben, mit dem zweiten Merseburger Zauberspruch.
Ach.
Und die sagen, naja, also eine Gelenkverletzung kann es nicht sein, weil die wären in jedem Fall tödlich. Und das hatte man auch damals gewusst. Die kann man nicht heilen. Das muss sozusagen eher ein normaler Beinbruch sein, wo man vielleicht noch was machen kann. Aber wenn wirklich so das Gelenk zerstört ist beim Pferd, dann ist leider das Todesurteil für das Tier.
Genau, aber ich meine, es ist natürlich auch jetzt so lange her, es muss ja auch nicht alles immer dieselbe Bedeutung gehabt haben, nicht wahr? Ich meine, wir lesen diese Sprüche ja heute mit unserem Wissen und nicht mit dem Wissen von der Zeit.
Ja, es wird auch diskutiert, ob man den Spruch nicht genauso auch bei Menschen angewendet hat.
Mhm.
Also der gleiche Zauberspruch, was beim Tier hilft, hilft dann auch beim Menschen. Also auch das ist möglich.
Ich finde es auch spannend einfach, es ist so ein interessantes Zeitdokument. Nicht nur, weil wir halt diese althochdeutsche Sprache haben, wir haben den Einblick in diese Götterwelt, germanische Götterwelt, wenn man so sagen kann. Es gibt ja kaum schriftliche Überlieferungen aus dieser Zeit.
Kontinentalgermanisch haben mir meine Gesprächspartner immer gesagt.
Ja.
Die haben immer die Einschränkung gemacht.
Sehr gut,
weil
ja.
Aus dem skandinavischen Raum gibt es wesentlich mehr Überlieferungen und
da
sind auch wesentlich mehr Gottheiten bekannt. Und manche Sachen wie Balder ist im skandinavischen Raum bekannt, aber im kontinentaleuropäischen wird er eben nur dort erwähnt. Und dann ist immer die Frage, ist das der gleiche Gott? Kann man das einfach übertragen oder nicht? Also da ist auch ganz, ganz vieles im Argen. Aber deswegen sind die Merseburger Zaubersprüche eben so wichtig, weil dort Gottheiten genannt werden, die sonst nirgendwo mehr schriftlich erwähnt werden.
Und interessant fand ich auch, Forscher, was du erwähnt hattest in deiner Weltgeschichte, die sagen, die sehen in diesen Merseburger Zaubersprüchen auch Zeugnisse einer viel älteren indogermanischen Dichtersprache. Da wurde so ein bisschen das erwähnt vom indischen Atharva Veda, wenn ich es richtig ausspreche.
Ja.
Und das wäre ja für mich, wenn ich das so als Laie höre, auch schon wieder eine Verbindung, die interessant ist, also indogermanisch.
Ja, man weiß ja nicht, wie lange das schon überliefert wurde.
Mhm.
Und man sucht dann natürlich nach Vergleichen, wie kann man es rauskriegen, wo es geschrieben ist, wo es hergekommen ist. Weil auch in dem Falle vom Dialekt her keine Anhaltspunkte gibt, wo der Spruch eigentlich herkommt. Es gibt andere Sachen, da sagen die Wissenschaftler, das ist altsächsisch.
Mhm.
In dem Falle, es ist in Fulda, also im fränkischen Raum, aufgeschrieben. Aber es gibt keine Belege, dass er dort irgendwie, dass das fränkisch ist, was dort gesprochen wurde, niedergeschrieben wurde. Man weiß es nicht. Und dann guckt man und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Pariser Pferdesegen, der Vatikanische Pferdesegen. Es war überall. Und dann stellt man fest, aha, in Indien gibt es ja sowas auch. Und dann war die Frage, ist das schon viel, viel älter und ist aus Indien hierher gekommen? Mit sozusagen also als noch ein Zeugnis aus der indogermanischen Ursprache oder ist es nicht? Also ich glaube, es ist im Wesentlichen ein Wissenschaftler, der die These aufgebracht hat, aber es sind ihm nicht allzu viel gefolgt. Wenn ich Wolfgang Beck folge, der hat es mit in seiner Dissertation mit erwähnt. Ich habe es auch mit Vergnügen gelesen, das Kapitel. Aber der Mainstream glaubt eigentlich nicht daran, dass es wirklich indogermanisch ist. Aber man kann es einfach nicht ausschließen. Es ist so vieles dort offen und die Wissenschaftler wären glücklich, wenn sich da noch drei Zaubersprüche finden würden.
Aha, irgendwo. Ja.
Aber also Markus Cortin hat mir da keine Hoffnung gemacht.
Liegt das dann in der gewissen, okay, das ist jetzt schon wieder Teeblatt lesen, aber liegt das dann auch einfach daran, dass es meistens halt mündliche Überlieferungen waren und wir so ein bisschen angewiesen sind, dass halt christliche Mönche das mit aufgeschrieben hätten? Oder liegt das einfach daran, dass ja vielleicht auch durch diesen, ich sag jetzt mal, diesen Religionswechsel, den man dann hatte, durch das Christentum, was dann so an Vormacht gewonnen hat, solche Sachen dann auch nicht aktiv überliefert wurden?
Also ist sicherlich auch unterdrückt worden. Also wenn man überlegt, wie Karl der Große die Sachsen missioniert hat, das ist ein blanker Euphemismus, dieses Missionieren, das war ja ein Blutbad, bis sie gesagt haben, okay, wir glauben an deinen Gott. Also die ist da in Werden an der Aller, wo die Elite der Sachsen eigentlich hingerichtet wurde. Und ich glaube, da ist schon ganz viel Gewalt drin gewesen, zumindest gegenüber der Elite. Und natürlich auch Unterdrückung, man wollte so etwas nicht. Auf der anderen Seite, im Volk waren, denke ich, solche Sprüche immer noch wieder lebendig. Und warum der das nun aufgeschrieben hat, das weiß, wie gesagt, keiner. Die ganzen Texte sind alle in christlichen Handschriften überliefert. Aber warum nun ein Mönch oder zwei Mönche, der an irgendeiner Stelle, wo Platz war, den Heliand oder die Zaubersprüche oder das Hildebrandslied hingeschrieben haben, das weiß keiner. Plausibel ist es immer noch bei den sogenannten Glosen. Also da hat man dann im lateinischen Text oben drüber ein deutsches Wort geschrieben, das sozusagen als Übersetzungshilfe. Ja, in dem althochdeutschen Wörterbuch, die profitieren davon ganz stark. Die Wörter sind jetzt sozusagen alle dokumentiert und werden jetzt Stück für Stück alle im althochdeutschen Wörterbuch abgedruckt und erklärt und erläutert. Es tauchen auch immer noch neue auf, hat mir Aletta Leipold erzählt, aber die sind dann ganz schwierig, die sind oft nur reingeritzt in das Pergament, also nicht mit Tinte geschrieben.
Diese Übersetzungen?
Ja, man hat die lateinische Zeile und oben drüber ist mit einer feinen Feder was reingeritzt. Und das sieht man aber nur unter speziellem Licht, kann man erkennen, dass da was reingeritzt ist. Ist also wahnsinnig aufwendig, die Pergamente da sich anzuschauen und zu suchen mit Lupe und mit schrägem Licht und allem, um dort zu sehen, aha, da gibt es nochmal eine Übersetzung eines lateinischen Wortes. Und wenn man Glück hat, gab es das noch nicht und man hat ein neues althochdeutsches Wort entdeckt.
Oh, spannend, spannend.
Ja, aber das ist natürlich sehr mühsam. Und so ganze Texte. Also ich habe Markus Cortin gefragt, der meinte, also nach der Entdeckung 1841 hat man Merseburg alle Handschriften durchgeblättert und beleuchtet und geguckt. Da ist nichts, aber man weiß es eben nie genau, ob nicht vielleicht mal ein Pergament umgedreht ist und als Einband dient und auf der Rückseite ist irgendwas. Aber man macht natürlich diese alten, wertvollen Pergamenthandschriften, die nimmt man nicht auseinander.
Nee.
Er sagte nur, er hofft, dass es irgendwann mal eine Technik gibt, wo man so durchleuchten kann, dass man vielleicht auch einen Text, der auf der Rückseite ist, entdecken kann. Aber solange das nicht der Fall ist, haben wir nur diese wenigen Quellen. Leider, leider.
Ah, oh, wie toll. Aber das heißt ja, dass in der Zukunft alles ist möglich. Vielleicht dann doch noch ein paar Entdeckungen möglich sind, wenn dann die Superscanner
möglich,
also erfunden werden.
Die Wissenschaftler hoffen.
Ich finde, ein wichtiges Wort, also es ist ein Doppelwort, was ich gelernt habe heute, Hapax legomena.
Legomena. Gehörte auch zuvor nicht zu meinem Wortschatz.
Das nehmen wir jetzt einfach mit in unseren normalen Sprachgebrauch.
Ja, du kannst ja einfach mal, das althochdeutsche Wörterbuch ist ja online verfügbar, oder zumindest die ersten Bände. Also man kann einfach mal drinnen rumblättern und sich dem Althochdeutschen erfreuen.
Sehr schön, das ist die eine Sache. Und die andere ist, es ist ja auch noch, wo wir schon bei Dokumenten sind, es gibt ja Pläne für die Merseburger Zaubersprüche, denn die wollen ja UNESCO-Weltdokumentenerbe werden. Charlie, wie ist da der Plan? Was hast du da gehört?
Es ist der Plan und man hofft auf 2027. Da soll es wohl wieder von der zuständigen Kommission eine Tagung geben. Und dann hofft man, dass auch die Merseburger Zaubersprüche Weltdokumentenerbe werden. Man kennt ja die Weltkulturerbe, das ist ein bisschen berühmter, aber genauso gibt es eben Weltdokumentenerbe. Das sind aktuell 570 Dokumente, 35 davon aus Deutschland. Da ist zum Beispiel der Codex Manesse dabei oder als Leipziger muss ich ja ganz stolz sagen, der Autograph der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach.
Aber es sind ja nicht nur quasi Schriftstücke in einer gewissen Weise auf Papier, ne? Weil ich glaube, die Himmelsscheibe von Nebra ist auch auf der Liste.
Genau, die ist auch dabei. Es sind auch Filme dabei, wie M, eine Stadt sucht ihren Mörder. oder eben auch Nietzsches literarischer Nachlass komplett ist Weltdokumentenerbe.
Ah, ach und übrigens, wo wir in Weimar sind und auch bei Magie, da muss ich auch gleich wieder an Faust denken, an Goethe. Da gibt es diesen spannenden Podcast von unseren Kolleginnen Sophie Hartmann und Stefanie Hock. Faust Vorwort heißt der. Der Teufel steckt im Detail und macht man sich auf die Suche nach aktuellen Bezügen zu Goethes Werk, liefert neue und vielleicht auch ungewöhnliche Perspektiven. Das sollte man, finde ich, auf jeden Fall auch mal anhören, wenn man Zeit hat und auch schon so weit drin ist. Und es ist in der ARD-Audiothek zu finden.
Und nicht zu vergessen, Sie können natürlich auch von uns eine Weltgeschichte vor der Haustür hören über Faust.
Stimmt, die haben wir gerade erst aufgezeichnet, nicht wahr?
Ja, von meinem Kollegen Tom Hartmann.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Bevor Sie uns verhexen wollen oder irgendwelche bösen magischen Sprüche, Sie können Ihre Kritik oder Ihre Anliegen auch per E-Mail schreiben. Und zwar, was ist die Adresse nochmal, Charlie?
Weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.